Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ein Ackergift, das vor allem wegen seiner schädlichen Wirkung auf Bienen Schlagzeilen gemacht hat, zieht Kreise. Unsere erste Meldung im Studio ist Lennart Püritz.
Neonicotinoide schaden offenbar auch Fischen. Im Fachblatt Science berichtet ein Forschungsteam, dass der Einsatz der Pestizide in den 1990er Jahren mit einem Einbruch der Fischerei am japanischen Shinji-See zusammenfällt. Die Ergebnisse beruhen auf chemischen, biologischen und Fischereidaten zu dem großen See aus mehr als zwei Jahrzehnten. Mit deren Hilfe rekonstruierten die Forschenden den vermuteten Einfluss der Neonicotinoide in der aquatischen Nahrungskette vom Plankton bis zu den Speisefischen Stint und Aal. Seitdem die ersten Pestizide auf Feldern in der Nähe des Sees eingesetzt wurden, sank demnach die durchschnittliche Masse an Zooplankton im Frühjahr um mehr als 80%. Kurz darauf brachen die Bestände der Fische ein, die sich davon ernähren. Dass die Mittel Insekten schaden, war bekannt. Die Studie weise nun darauf hin, dass sie sich indirekt über das Nahrungsnetz auch auf Wirbeltiere auswirkt.
Eine neue Therapie könnte bei Mukoviszidose helfen.
Mukoviszidose oder auch zystische Fibrose ist eine Erbkrankheit. Durch eine Mutation sind dabei Körpersekrete unter anderem in den Bronchien sehr zähflüssig, was zu Husten- und Lungeninfekten führt. Bei etwa 90% der Betroffenen liegt eine Mutation namens F508-DEL zugrunde. Heilbar ist die Krankheit nicht. Im New England Journal of Medicine stellt ein Forschungsteam jetzt aber eine Kombinationstherapie aus drei Wirkstoffen vor, die dieser großen Patientengruppe helfen kann, besser zu atmen. Die US-amerikanische Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit FDA hat das Kombinationspräparat mit dem Handelsnamen Trikafta im Oktober bereits für die USA zugelassen. In Europa liegt der zuständigen Behörde EMA ein Zulassungsantrag vor.
Indische Flughunde beherbergen Filoviren, die offenbar auf Menschen überspringen können.
Das lässt der Befund eines Forschungsteams im Fachmagazin PLOS Neglected Tropical Diseases vermuten. In der Studie beschreibt es, dass in Nordindien sowohl zwei Flughundarten als auch Menschen, die die Tiere jagen, zu einem geringen Prozentsatz Antikörper im Blut aufweisen, die auf eine Reihe der meist fadenförmigen RNA-Viren reagieren. Bei den Menschen waren das Viren aus der Gruppe der Ebola- und Marburg-Viren, bei den Fledermäusen Ebola- und Mengler-Viren. Proben von Menschen- und Langzungenflughunden zeigten dabei ähnliche Reaktionen. Die Forschenden vermuten daher, dass die Tiere für die ursprüngliche Übertragung verantwortlich sind. Ein auf den Viren basierender Krankheitsausbruch wurde in der Region aber bislang nicht dokumentiert.
Eine Studie liefert neue Einblicke in die genetische Vielfalt der Menschen in Afrika.
Ein Forschungsteam hat das Erbgut von Personen im ländlichen Uganda untersucht. Wie die Forschenden im Fachblatt Cell berichten, haben sie dabei bislang unbekannte genetische Varianten entdeckt, die mit Stoffwechsel und Gesundheit der Menschen zusammenhängen. Die Studie mache die unentdeckte genetische Vielfalt in afrikanischen Populationen deutlich, so einer der Studienautoren. In Wissenschaftskreisen wird seit längerem ein zu starker Fokus auf die Genetik europäischer Populationen bemängelt.
Vampirfledermäuse haben stabile Freundschaften mit Blutsschwestern.
Vampirfledermäuse, die in Gefangenschaft gegenseitig Fellpflege betreiben und Blutmahlzeiten miteinander teilen, bewahren vielfach auch in der Wildnis eine enge soziale Bindung. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Current Biology. Die freundschaftliche Beziehung der Tiere überdauere also einen grundlegenden Wechsel des Lebensumfeldes. Allerdings galt das nicht in allen Fällen. Das enge Zusammenleben und die Kooperation in der Gefangenschaft sei demnach nicht der einzige Faktor, der die späteren Sozialbeziehungen prägt. Auch die veränderten sozialen und äußeren Umstände im Freiland beeinflussten, wer sich in wessen Nähe aufhalte.